Ich lese den heutigen Bibeltext aus Johannes 10, Verse 11 bis 18. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und sie gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er sie im Stich und läuft weg. Und der Wolf reißt die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld und ihm liegt nichts an den Schafen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören, und die, die zu mir gehören, kennen mich. Genau so kennt mich der Vater und ich kenne ihn. Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe einzusetzen. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben. Deshalb liebt mich der Vater, denn ich bin bereit, mein Leben herzugeben, um es wieder neu zu bekommen. Niemand nimmt mir das Leben, sondern ich gebe es freiwillig her. Es steht in meiner Macht, es herzugeben, und genauso steht es in meiner Macht, es wieder neu zu bekommen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater erhalten. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Einen wunderschönen guten Morgen und vielen Dank euch für die wunderschöne Musik. Die Kids sind schon einfach ein Geschenk, oder? Genau wie meine Nichte Edda, die gerade meine Notizen gesehen hat, mich gefragt hat, darfst du spicken? Und ich habe gesagt, ja, ich darf spicken. Und dann hat sie gefragt, ja, bist du aufgeregt? Er hat gesagt, ja, vorher bin ich schon aufgeregt. Und dann hast du gesagt, so, als ich mein Gedicht neulich aufsagen musste, war ich nicht aufgeregt. Aber das Gute ist, sie hat mir noch gesagt, weißt du was, es kommt nicht drauf an, wie du das Gedicht vorträgst, sondern dass du es vorträgst. Geschenk, oder? Ja. Wir befinden uns gerade immer noch seit Anfang des Jahres in der Predigtreihe über die Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium. Worte und Bilder, mit denen Jesus sich selbst beschreibt. Wir haben das Selbstporträt Jesu genannt. Dieses Rabbis, der mit seiner Lehre und seinen Taten die politischen und die religiösen Konzepte seiner Hörer komplett gesprengt hat. So dass sich eine Frage gefühlt durch das ganze Johannesevangelium zieht. Wenn man das liest, immer wieder, selbst nach egal was Jesus getan hat, immer wieder kommt danach eine Frage. Eine Frage, die sich immer mehr zuspitzt, eine Frage, deren Spannung immer stärker wird, von seinem ersten Auftreten bis zu seiner Verurteilung vor Pilatus. Die Frage, wer bist du? Wer ist dieser Jesus? Oder vielleicht auch, was glaubst du eigentlich, wer du bist, Jesus? Diese Frage antwortet Jesus mit diesen Ich-Bin-Worten und knüpft mit diesen zwei Worten Ich bin an die Geschichte Israels an. Und er zieht mit den Worten eine fast schon groteske Verbindung zur Befreiung Israels aus der ägyptischen Sklaverei, die seit jeher mit der Identität des Volkes verwoben ist und in der sich Gott als dieser Ich bin vorstellt. Und diese zwei Worte, die im Griechischen mit Ego und Mi übersetzt werden, verwendet Jesus hier und er kommuniziert damit nichts Geringeres als ich bin dieser Gott. Ich bin der Gott eurer Vorfahren, der Gott Israels. Ich bin der Gott des Alten Testaments. Und ich hatte im Vorbereiten der Predigt und auch als wir so als Team darüber gesprochen haben, so einen kurzen Moment, wo ich mal ein bisschen mehr diese Worte mit den Hörern damals gehört habe, anstatt mit meinen Worten so 2000 Jahre später. Und ich habe gemerkt, wie absurd das klingen kann. Und ich konnte irgendwie in Ansätzen diese Spannung nachvollziehen, diese innere Zerrissenheit, diese Unsicherheit, diese Skepsis und eigentlich auch diese Empörung, die er damit bei seinem Volk auslöste. Als er sagte, ich sage es einfach mal, wie es ist, ich bin Gott. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Und ich konnte plötzlich so gut nachvollziehen, warum direkt nach unserem Predigtext steht, wegen dieser Worte kam es zu Meinungsverschiedenheiten unter den jüdischen Zuhörern. Die einen glaubten Jesus aufgrund dessen, was er tat und lehrte, und die anderen hielten ihn für verrückt oder sogar besessen. Die einen sahen in Jesus die Erfüllung einer jahrhundertealten Verheißung, und die anderen sahen pure Blasphemie. Die einen begegneten Gott, die anderen einem gefährlichen Hochstapler. Und ich habe letzte Woche gemerkt, dass mich dieser Text zuallererst mal irgendwie mitfragen lässt. Wer bist du, Jesus? Und zur gleichen Zeit erlebe ich mich als Befragter durch diesen Text. Wer ist Jesus für mich? Wer ist Jesus für dich? Jesus antwortet auf diese Frage mit verschiedenen Metaphern. Und er sagt nicht nur, ich bin Gott, sondern er beschreibt sein Wesen mit diesen 7 Ich-Bin-Worten. Mit Bildern aus der Lebensrealität seiner Zuhörer. Er beschreibt nicht nur sein Wesen, sondern er begegnet mit diesen Worten letztlich tiefen Sehnsüchten in uns. Das Brot, von dem wir schon gehört haben, das diesen ewigen Hunger in uns stillen will. Die Tür, die Schwelle zu diesem guten und heilen Leben, nach dem wir uns so sehr sehen. Das Licht, das unsere dunkelsten Winkel mit Wahrheit erhellen möchte. Das unsere innere Kälte erwärmen möchte. Und heute soll es um das Bild des guten Hirten gehen. Und ich habe euch was fürs Auge mitgebracht, nämlich eine wunderschöne Illustration von Kelly Lattimore. Und ich will heute über 2 Dinge mit euch nachdenken. Zum einen, was dieses Bild des Hirten über Jesus sagt. Und zum anderen, was es über uns als Empfänger dieser Worte sagt. Ich bin der gute Hirte. Und dieses Bild ist eigentlich eine tote Metapher. Das heißt, so wie wir bei einem Tischbein heute nicht mehr an einen Tisch und ein Bein denken, sondern eben an jenes vertikale Element, das diese Tischplatte trägt. Hirte war ein fester Begriff für die Führer und Obersten im Volk Israels. Die Hirten Israels waren die leitenden Figuren des Volkes. Und durch die gesamten prophetischen Bücher werden sie immer wieder kritisiert für ihre eigennützige und ungerechte Führung. Ihr Job war es im übertragenen Sinne, wie Hirten ihre Schafe zu weiden, das Beste für die Schafe im Sinn zu haben, sie immer wieder an gute Weideplätze zu bringen, selbst in öden Gegenden immer wieder Orte zu finden, wo doch etwas Gras wächst, die Schafe mit dem zu versorgen, was sie brauchen, dafür zu sorgen, dass alle genug haben, dass keine Schafe verloren gehen, sich um die schwachen Schafe zu kümmern, kranke Schafe zu verarzten und sie vor Raubtieren zu beschützen, ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen, für das in all diesen Bildern immer diese grüne, saftige Weide steht. Und all diese Dinge versprach Gott seinem Volk in der Beziehung zu ihm, aber diese Hirten Israels führten ihr Volk immer wieder in eine Zukunft weit weg von dem, was Gott für sie im Sinn hatte. Immer wieder geriet das Volk in Armut und soziale Ungerechtigkeit, in Unterdrückung. Systeme, in denen sich die Starken an den Schwachen bereicherten, in denen die Hirten die Schafe ausbeuteten. In Ezekiel 34 kritisiert Gott dieses Verhalten scharf und er wirft ihnen Folgendes vor. Ihr Hirten von Israel, ihr weidet euch ja selbst. Weiden Hirten sonst nicht die Schafe? Ihr aber esst das Fett und macht euch Kleider aus der Wolle, doch ihr weidet die Schafe nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und die Kranken nicht geheilt. Verletzte habt ihr nicht verbunden und verirrte Schafe nicht eingefangen. Schafe, die sich verlaufen haben, habt ihr nicht gesucht. Mit Stärke und Gewalt wolltet ihr sie beherrschen. Sie haben sich verstreut, weil da kein Hirte war. Sie wurden zum Fraß für alle Raubtiere. Und dann sagt Gott etwas später, dass er selbst dieser Hirte sein wird und all das tun und sein wird, was die Hirten Israels eben nicht waren. Und er sagt, Verirrte suche ich, Verstreute sammle ich wieder ein, Verletzte verbinde ich und Kranke mache ich stark. Und all das schwang für die damaligen Zuhörer mit, als Jesus sagte, ich bin der gute Hirte. Und er meinte damit nicht, ich bin ein guter Hirte, sondern er meinte damit, ich bin der wahre Hirte. Ich bin der Hirte, von dem in all diesen Texten die Rede ist. Ich bin die Antwort auf diese Verheißung guten Lebens und grüner Weiden. Ich bin der Hirte, nach dem ihr euch sehnt. Und um deutlich zu machen, was den guten Hirten auszeichnet, bleibt Jesus in der Welt seine Metapher und verwendet das Bild eines Mietlings oder eines Tagelöhners als Kontrast zu ihm. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für seine Schafe. Anders ist es bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und sie gehören ihm nicht. Wenn der Wolf kommt, wenn den Wolf kommen sieht, lässt er sie im Stich und läuft weg. Und der Wolf reißt die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld. Ihm liegt nichts an den Schafen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören. Und die zu mir gehören, kennen mich. Genauso kennt mich der Vater und ich kenne ihn. Ob mit diesen Tagelöhnern die Führer Israels gemeint sind oder nicht, oder ob Jesus hier einfach in diesem Bild diesen Kontrast setzen will, das lässt der Text offen. Aber es geht hier bei den Tagelöhnern um Fremde, die gegen Bezahlung einen Hirtendienst übernehmen, aber die einem Hirten in ihrer Haltung nicht entsprechen. Die nur das Nötigste tun, um an ihren Lohn zu kommen, deren eigenen Interessen im Vordergrund stehen, die sich aus dem Staub machen, wenn Gefahr droht, die die Herde im Stich lassen, wenn sie einen Wolf kommen sehen, die Tiere sich selbst und damit dem Tod überlassen, denen letztlich nichts an den Schafen liegt. Denn es sind nicht seine Schafe. Das ist, was Jesus zum wahren, zum guten Hirten macht. Er spricht von seinen Schafen, von den Schafen, die zu ihm gehören. Er spricht davon, dass er seine Schafe kennt und dass seine Schafe ihn kennen. Und dieses Wort kennen meint hier nicht ein flüchtiges Kennen oder Registrieren, es meint Vertrautheit, tiefe Verbundenheit, persönliche Beziehung, gegenseitiges Kennen und Verstehen, eine Verbindung, die echtes Interesse, aufrichtige Liebe und Nähe voraussetzt. Eine Nähe, deren Qualität mit dem letzten Satz dieses Abschnittes beschrieben wird. Genauso kennt mich der Vater und ich kenne ihn. Man könnte sagen, Jesus ist nicht nur der gute Hirte, einfach wegen seiner Beziehung zu den Schafen, vielmehr ist er der gute Hirte wegen seiner Beziehung zu seinem Vater. Und nur deswegen kann er diese Aussage treffen, dass er sein Leben für seine Schafe einsetzt. Es ist die Liebe und die Nähe, die er selbst bei Gott, bei seinem Vater empfängt und ihn befähigt, über alle Maßen zu lieben. So sehr, dass er sein Leben für seine Schafe riskiert. Und diese Worte, die wir hören, die sind natürlich bei uns direkt überlagert, weil wir das Ende von Jesu Leben kennen. Sein Tod am Kreuz und alle theologischen Konzepte, die wir dazu haben. Aber ich fand es super spannend, dass ein Kommentator nochmal betont, dass dieses Leben einsetzen für die Schafe in diesem Bild erstmal noch gar nicht diese kultische Ebene von Sühne hat. In dem Griechischen steht hier nicht, das, also das, was hier mit für übersetzt wird, bedeutet im Griechischen nicht anstelle der Schafe, sondern zugunsten der Schafe, den Schafen zuliebe. Jesus spricht hier von inniger Freundschaft. 5 Kapitel später sagt er, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde einsetzt. Das war das edelste Ideal von Freundschaft in der antiken Ethik. In einer Situation großer Gefahr sein Leben für seine Freunde zu geben, um deren Zukunft zu sichern. Ein Sterben mit schöpferischem Charakter, weil es anderen das Leben ermöglicht. Ein schöpferisches Hingeben aus Liebe für seine Freunde. Das war eine unfassbar schöne Aussage. Was schwingt bei dir mit, wenn du über dieses Bild vom Hirten nachdenkst? Und ich würde mal behaupten, selbst wenn du nicht viel mit Kirche oder Kleinvieh zu tun hast, auf irgendeinem Bild wie diesem hast du doch schon mal diesen Hirten und dieses Schaf gesehen. Auf irgendeiner Trauerfeier hast du wahrscheinlich doch schon mal Psalm 23 gehört. Und irgendwie löst es doch irgendwas in uns aus, nur wissen wir vielleicht nicht immer was. Da schwingt so was Wohliges und Warmes mit und gleichzeitig ist da Skepsis. Was nimmst du in dir wahr? Was macht dieses Bild mit dir? Und was sagt dieses Bild über uns? Tim Keller sagt über den guten Hirten, wir lieben den Klang, aber wir hassen die Wahrheit. Wir lieben den Klang, aber wir hassen die Wahrheit. Wir hassen diesen Umkehrschluss, der für uns modern denkende Menschen Provokation, Zumutung ist. Diesen Umkehrschluss, dass uns diese Metapher zu Schafen macht. Und nicht nur zu Schafen, sondern zu Schafen eines Hirten. Dass wir in dieser Metapher Wesen sind, die einen Hirten brauchen, die geführt werden. Und ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber ich spüre da einen Widerstand in mir. Dieser Widerstand gegen alles und jeden, der meiner Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit im Weg steht. Meine Skepsis gegenüber Führungsfiguren, die natürlich nicht nur meiner Persönlichkeit, sondern auch der Geschichte unseres Landes geschuldet ist. Meine Angst vor Enge, Druck und Manipulation, etwas müssen, was ich nicht will, bevormundet zu werden. Und die Sorge, dass jener Hirte vielleicht doch nicht so gut ist. Wie es der deutsche Buchtitel des Religionskritikers Christopher Hitchens sagt, der Herr ist kein Hirte. Da ist kein Gott, da ist kein Hirte und selbst wenn doch, dann ist er sicherlich nicht gut. Und das ist ein Widerstand in mir und diese Angst vor ungesunden Selbstbildern, vor diesen selbstverachtenden Ideen, die man schnell in solche Bilder reinlesen kann. Denn was erzählen wir uns über Schafe? Alfred Brehm, ein berühmter Theologe aus dem 19. Jahrhundert, urteilt so über das Schaf. Es begreift und lernt nichts. Seine Furchtsamkeit ist lächerlich, seine Feigheit erbärmlich. Sie sind naiv, einfältig, feige und wehrlos. Und ganz ehrlich, in dem Bild, das ich von Schafen habe, können die froh sein, wenn die gerade auslaufen können, ohne sich die Beine zu brechen. Wenn wir uns gegenseitig als Schaf bezeichnen, dann meinen wir damit, du bist dumm oder naiv. Aber Leute, ich muss heute mal eine Lanze für die Schafe brechen. Denn das Internet ist voller Artikel über unsere Vorurteile, die wir gegenüber Schafen haben. Artikel, die darüber schreiben, wie intelligent und wie lernfähig Schafe sind. Man hat in den letzten Jahren total viel über sie gelernt, weil man durch verschiedene Experimente mit ihnen Erkenntnisse über Gehirnkrankheiten wie Chorea Huntington gewinnen konnte. Schafe können sich bis zu 50 Gesichter von anderen Schafen und 10 weitere von Menschen merken und unterscheiden, selbst nach 2 Jahren noch. Sie können Gesichtsausdrücke unterscheiden, sie können Farben und Formen unterscheiden und können aus Labyrinthen herausfinden und Hindernisse kreativer als andere Tiere zu überwinden lernen. Sie lernen im Laufe ihres Lebens verschiedene Gräser zu unterscheiden und wissen, was sie bei bestimmten Krankheiten fressen müssen, um ihre Schmerzen zu lindern. Sie können durch ihre Geruchssinne essbare von giftigen Pflanzen unterscheiden und jetzt kommt der allercoolste Fun Fact. Schafe haben wohl Geruchsdrüsen zwischen den Hufen, also sie können mit den Füßen riechen. Und Studien haben gezeigt, dass Schafe Emotionen wie Angst, Wut, Verzweiflung, Langeweile, Ekel und Glück empfinden können. Und wenn einer ihrer Artgenossen stirbt, dann zeigen sie Trauer. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass selbst das, was den Schafen oft als einfältig und naiv ausgelegt wird, eigentlich eine weitere wunderschöne Fähigkeit ist. Vertrauen. Die Fähigkeit, Vertrauen auszudrücken. Die Fähigkeit, die ihnen zum Verhängnis werden kann, wenn sie missbraucht wird, aber die Fähigkeit, die überlebenswichtig für sie ist. Völliges Vertrauen in den Hirten, sich komplett auf ihn zu verlassen. Dass sie bei ihm sicher sind. Dass er sie nicht im Stich lässt. Dass sie bei ihm genug haben. Und ich glaube, es ist diese Fähigkeit, die uns in dieser Metapher mit den Schafen am meisten verbindet. Diese Fähigkeit zu vertrauen, das ganz tief in uns hineingelegt ist und das mit unserem ersten Atemzug auf dieser Welt einfach von uns abverlangt wird. Die gestärkt und gefördert, aber auch verletzt und zerstört werden kann. Eine Fähigkeit, die gleichzeitig auch eine weitere Sehnsucht ist, der Jesus mit diesem Bild von guten Hirten begegnet. Unsere Sehnsucht nach uneingeschränktem Vertrauen. Vorbehaltlos, rückhaltlos zu vertrauen. Eine Fähigkeit, eine Sehnsucht, die im Laufe des Lebens von äußeren und inneren Umständen sabotiert wird. Äußere und innere Faktoren, die uns das Vertrauen so wahnsinnig schwer machen können. In den 80er Jahren hat man in der Unternehmerwelt das Wort VUCA vom US-Militär übernommen. VUCA ist ein Akronym, bei dem jeder Buchstabe für eine der großen Veränderungen und Herausforderungen steht, die vor allem durch die zunehmende Vernetzung durch die Digitalisierung entstanden. Und VUCA steht für schnelle, unvorhersehbare Veränderung, Ungewissheit, Komplexität und die zunehmende Mehrdeutigkeit der Dinge. Und heute, 40 Jahre später, hat man gemerkt, VUCA ist immer noch ein sehr hilfreicher Begriff, um so den Ist-Zustand zu beschreiben, aber dass man gleichzeitig eigentlich einen Schritt weitergehen muss, ein neues Modell braucht, denn diese Veränderung hat nachhaltige Folgen auf uns, die darin einfach nicht mehr mitkommuniziert werden. Und so entstand der Begriff BANI, ebenfalls ein Akronym, dessen Buchstaben für brüchig, porös, ängstlich und besorgt, nicht linear und für unverständlich und unbegreiflich stehen. Und ohne auf diese Worte jetzt speziell einzugehen, merke ich doch, ja, das trifft irgendwie das Lebensgefühl saugut. Oft zu schnell, zu ungewiss, zu komplex, zu mehrdeutig. Und da ist so viel Unsicherheit und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auch um mich herum immer mehr Ängste. Ich weiß nicht, ob das, was ich heute tue, morgen noch das Richtige ist. Ob mich meine Überzeugungen morgen selbst noch überzeugen. Ob meine Stützen von heute morgen noch tragen. Auf was ich vertrauen kann, auf was ich mich verlassen kann. Ich habe beim Vorbereiten, musste ich an ein Gespräch mit einer jungen Mama denken. Und wir kamen so über Erziehung ins Gespräch. Wie wir erzogen wurden, wie die Generation vor uns erzogen wurde und wie heute Erziehung aussieht. Und allein in diesem Beispiel Erziehung merkt man, wie schnell sich Dinge gravierend ändern können. Und jede Generation geht ja davon aus, wir machen es richtig, mindestens mal besser. Aber schon bei der eigenen Erziehung merkt man, so einfach ist es nicht. Und es bleibt die Unsicherheit und die Sorge, was, wenn es morgen heißt, wir hätten es doch anders machen sollen. Und sowieso, was werden uns wohl unsere Kinder mal vorwerfen? Ich kann da nicht wirklich mitsprechen, weil ich keine Kinder habe, aber ich fand das so schöne und ehrliche Worte aus dem Mund einer ganz, ganz tollen Mama. Und auch bei unserem letzten Treffen mit den Bereichsleitenden in der Mosaik sind wir so über das Gespräch gekommen, über die Nöte, die wir bei uns und in unserem Umfeld wahrnehmen. Und auch da kamen wir über die Komplexität verschiedener Themen unserer Zeit zu sprechen. Und diese Unsicherheit, wie wir damit umgehen sollen. Der Fluch und der Segen, dass wir mit so vielen Informationen wie nie zuvor konfrontiert sind. In einem New York Times Artikel von 2016 mit dem Titel "Alles will uns influenzen" heißt es, es gibt einen Krieg um unseren Verstand. Und etwas später heißt es, wir leben in einem Ökosystem modernen Drucks. Noch nie wollten uns so viele Meinungen und Überzeugungen und Ideen beeinflussen wie heute und noch nie war es so schwer, Echtes von Unechtem zu unterscheiden. Witzigerweise entstand das Gespräch mit dieser jungen Mama in einem Café, während ich gerade dabei war, für meine Beraterausbildung zu lernen. Und ich las gerade ein Skript darüber, wie wir in diesem komplexen Zusammenspiel aus äußeren und inneren Umständen schlussendlich zu unseren Annahmen über die Realität kommen. Also zu dem, was man mentale Landkarten nennen könnte. Eine Landkarte aus Erlebnissen, Bewertungen, Überzeugungen und Annahmen, mit denen wir versuchen, uns durch dieses komplexe Leben zu navigieren. Und es ging gerade darum, wie subjektiv, wie verzerrt und selektiv diese mentalen Landkarten aufgebaut sind. Denn schon bei meinem ersten Blick auf etwas selektiert schon mein Auge, was ich wahrnehme und was nicht. Schon bereits in diesem Moment wird unterbewusst entschieden, welchen Ausschnitt der Realität ich in mir weiterverarbeite und welchen nicht. Und irgendwie macht es das nicht einfacher, sondern leider noch komplizierter. Und da stehen wir jetzt mitten in dieser Komplexität, mitten in dieser Welt und diesen Umständen, die uns Gott scheinbar zutraut. Mit unserer tiefen Sehnsucht nach Vertrauen. Und so selbstbestimmt und unabhängig wir auch sein wollen, nach irgendeiner Vorstellung oder irgendwelchen Versprechen von einer guten Zukunft, einem guten Leben, werden wir greifen. Von irgendeiner Karte versprechen wir uns den Weg zu gutem Leben. Von irgendeiner Karte lassen wir uns navigieren. Irgendeiner Hoffnung werden wir nachlaufen. Denn irgendetwas werden wir zu unserem Hirten machen. Irgendeinem Hirten werden wir unser Vertrauen schenken. Was oder wer sind die Hirten in deinem Leben? Was sind die Stimmen, auf die du hörst? Die Informationen, die du bekommst, die du auswählst, den Stimmen, denen du glaubst. Wisst ihr, das Bild vom Hirten und den Schafen will uns nicht für dumm oder naiv verkaufen. Die Bibel sagt uns, wir sind als Ebenbilder Gottes geschaffen, als spirituelle Wesen, Beziehungswesen, geschaffen für die Beziehung mit ihm, zu unserem Mitmenschen, zu seiner Schöpfung. Ausgestattet mit dieser Fähigkeit zu vertrauen, wie sehr diese Fähigkeit im Laufe unserer Geschichte auch verletzt oder in Mitleidenschaft gezogen wird. Und damals wie heute spricht Jesus zu dir und zu mir: Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Antwort auf diese tiefe Sehnsucht, vorbehaltlos, rückhaltlos und uneingeschränkt zu vertrauen. Und es ist damals wie heute eine Einladung dieses Hirten. Du darfst mir vertrauen. Ich kenne dich und du darfst mich kennen. Ich bin dir so nah und liebe dich so sehr, dass ich mein Leben für dich einsetze, damit du leben kannst. Du darfst mir vertrauen, denn ich mache keine leeren Versprechungen. Ich lasse meine Schafe nicht im Stich. Ich gehe mit ihnen durch jedes dunkle Tal hindurch. Ich stütze und behüte meine Schafe. Ich führe sie auf grüne, saftige Wiesen. Ich versorge meine Schafe mit dem, was sie brauchen. Und verirrt sich eines von 100, lasse ich 99 zurück, um das eine zu suchen. Du darfst mir vertrauen. Denn ich spreche nicht nur von grünen Weiden. Ich bin der Hirte, der dich zu ihr führt. Ich bin die Tür zu diesem guten Leben, diesem Leben mit ewiger Qualität. In den letzten Versen heißt es: Deshalb liebt mich der Vater, denn ich bin bereit, mein Leben herzugeben, um es wieder neu zu bekommen. Und niemand nimmt mir das Leben, sondern ich gebe es freiwillig her. Es steht in meiner Macht, es herzugeben, und genauso steht es in meiner Macht, es wieder neu zu bekommen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater erhalten. Jesus verlässt jetzt hier die Bildsprache und spricht ganz konkret von seinem Tod und davon, dass seine Hingabe kein Zwang ist, sondern seine freiwillige Entscheidung. Freiwillig aus Liebe zu uns. Freiwillig bis zum Tod am Kreuz, wo seine Hingabe auf die Spitze getrieben wird. Wo er, der gute Hirte, selbst zum Opferlamm wird. Das alles mit sich in den Tod riss, was dieser Nähe und diesem Vertrauen zu Gott im Weg steht. Jede Sackgasse unserer mentalen Landkarten, jede Unsicherheit, jede Angst, jeden Zerbruch, jede Zielverfehlung, in die uns unsere Karten immer wieder navigieren. Jeden Schaden, den ich selbst dadurch täglich verursache an mir, an anderen oder an der Schöpfung. Das wollen wir gleich im Abendmahl feiern. Wir wollen feiern, dass es nicht bei diesem Tod blieb, sondern dass Jesus den Tod überwand und damit auch den Zerbruch in uns und dieser komplexen Welt.